Woher kommst du denn? Er sagte, ich komme aus Cannstatt. Er sagt, da brauchst du nicht weinen, aus Cannstatt, da hat's Mineralbäder und da hat's die Wilhelma, brauchst nicht weinen. Gingen weiter und da war der Nächste, der weinte auch. Ja, woher kommst du denn? Ja, ich komme aus Wangen. Dann haben sie wieder getröstet, ach Mann, da ist das Gaskessel und da ist der Großmarkt, da weint man nicht. Und sie gingen weiter und dann kam einer und weinte wieder. Ich fragte, woher kommst du denn? Und dann sagte er, ich komme aus Häslach. Und dann setzten sie sich nieder und weinten mit. Verstehen Sie? Also, egal woher Sie auch kommen, ich grüße Sie. Und ich habe eigentlich einen Wunsch für Sie heute Abend. Der ist mir heute Morgen gekommen. Ich rief jemand an, um ihm voraus zum Geburtstag zu gratulieren. Aber am Telefon meldete sich die Frau. Und wir redeten miteinander, Smalltalk heißt man das im Neudeutsch. Und dann sagte sie, Sie wollen doch meinen Mann hören. Ja, ich sagte, passen Sie auf. Aber dann sagte sie nicht, ich übergebe. Sie sagte auch nicht, ich verbinde. Sie sagte, ich gebe Sie durch. Das habe ich noch nie gehört. Ich stellte es mir das so vor, ein Pfarrer mit 2 Zentner Lebengewicht. Den gibt sie durch. Und dann hat sie mich durchgegeben. Und dann konnte ich mit ihm reden. Ich würde sie heute Abend alle gerne durchgeben. Sie sind hierher gekommen, nicht um irgendeinen Pfarrer zu hören, einen durchaus mittelmäßigen Theologen, sondern das wäre mein Wunsch und mein Gebet für sie, dass ich sie durchgeben darf zu dem, der selbst reden will, auch an diesem Abend, und es ist mein Wunsch, es ist meine Bitte, dass wir ihn hören. Lassen Sie uns zu Beginn miteinander singen. Und zwar fangen wir an mit dem Lied 521. 521, die Verse 1 bis 7. Wir beten. Vater, wir brauchen ja dein Wort. Gib, dass wir es hören können, deine Stimme, und dass wir jetzt alles andere abschalten. Du weißt, was wir heute schon gehört haben, was wir gesprochen, was uns bewegt, erfreut, oder auch bedrückt. Herr, auf vielen lastet so viel. Deshalb schenk du uns jetzt in dieser Stunde der Gemeinschaft dein Wort, ein offenes Herz zu dir. Komm mit deinem Geist. Amen. Liebe Freunde, Sie kennen das Bild. Auch wenn wir zur Kategorie der Flachländer oder Flachland-Tiroler gehören, die mit der christlichen Seefahrt und dem Wasser und dem Meer nicht viel zu tun haben. Wir haben den Neckar bis Blochingen begradigt, kanalisiert. Wir haben den Nesenbach unter dem Bräuninger verdolt. Die Brunnen haben wir die meisten abgeschaltet. So haben wir das Problem mit dem Wasser hier in Stuttgart einfach los. Bei uns gibt es allenfalls noch einen Sturm im Wasserglas oder ein Stürmchen auf dem Max-Eitsee. Aber von jenem Wellengang an der Nordsee oder gar von einem Land unter hören wir nur in der Zeitung oder sehen's auf dem Bildschirm. Trotzdem, wir wissen, wie das so zugeht. Wenn der Wind kommt, wenn die Wellen zu schlagen beginnen, wenn die Schiffe anfangen zu dümpeln, wenn die Brecher hereinschlagen oder gar dann die Masten tanzen, wie toll, ja, dann sieht man, wie entweder die kleinen Schiffer, die draußen mit ihren Kuttern unterwegs sind, schnell auf den Heimathafen zufahren oder die Seeleute, die zu Hause sind, Eigentümer von solchen Booten, wie sie schnell zum Hafen laufen, um dort angesichts des Sturmes und der Wellen ihre Boote zu verteuen und zu verknoten. Nicht wahr? Wohl dem Seemann dann, der beim Sturm eine Bohle findet, wo er sein Boot festmachen kann. So sind wir ja, auch wenn wir nicht an der Küste wohnen, so sind wir ja alle mit unserem Lebensschiff oder Lebensschifflein unterwegs. Und manchmal sitzen wir auch im Kirchenschiff. Und oft genug fängt es an, aus allen Löchern zu blasen. Viele von uns befinden sich sogar mitten in einem Sturm. Wir werden verschaukelt. Manchmal steht uns das Wasser bis zum Halse. Wir kommen um, schrien die Jünger. Wohl dem, der beim Sturm seines Lebens eine Bohle findet, um sich festzumachen. Und eine solche Bohle, das sind ganz bestimmte Worte im Neuen Testament. Nämlich, das sind die sogenannten Ich-Bin-Worte. Mit einigem Schrecken habe ich nämlich festgestellt, dass bei der Planung dieser Bibelstundenreihe, wo es eigentlich darauf ankommt, das zu unterstreichen, was mir besonders wichtig ist, auch besonders wichtig ist, Ihnen noch einmal zu unterstreichen und mitzugeben, dass der Hinweis auf die Ich-Bin-Worte buchstäblich ins Wasser gefallen ist. Und deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, diese Stelle, die ich angegeben habe, für heute Abend Matthäus 14, kurzerhand zu streichen, die Geschichte über den sinkenden Petrus, weil vor nicht zu langer Zeit wir genau diesen Text schon einmal hier besprochen haben. Und so habe ich flugs eingefügt ein Ich-Bin-Wort, exemplarisch für alle sieben, die wir brauchen als die Bohlen für die Stürme unseres Lebens. Die Bohlen sind alle aus demselben Holz geschnitzt, Mutmacher im Sturm der Zeit. Und so lese ich eines dieser Worte, das Sie gut kennen und das im Johannes 10 steht und wo es heißt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. So heißt es Johannes 10. Und ergänzend dazu lese ich aus Lukas 13 gleichsam eine erste Auslegung, dass Jesus sagt, ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, durch die enge Tür. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tue uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Aber nun lassen Sie uns doch noch einmal singen, und zwar vom Lied 271. Lied 271, die Verse 4 bis 6.
nun zwei Vorbemerkungen vorweg zu diesen Ich-Bin-Worten, zu diesen Mutmachern in den Stürmen unserer Zeit. Einmal, sie gehen auf Jesus zurück. Es gibt nämlich eine nicht enden wollende Diskussion, welche Worte auf Jesu zurückgehen und welche Worte nicht, beziehungsweise erst in der Gemeinde viel später entstanden sind und Jesus in den Mund gelegt wurden. Sich besonders gebildet meinende Theologen sprechen sehr schnell von Gemeindebildung, besonders schnell dann, wenn sie eingebildet sind. Bei den Ich-Bin-Worten verstummen weithin die Diskussionen. So wie es Ureis gibt, zum Beispiel in einem Delikatessengeschäft hier in Stuttgart, gibt es Ureis als Party-Gag. Nicht aus der Eismaschine, sondern aus dem 3000 Jahre alten oder 20.000 Jahre alten Packeis Grönlands. Merken Sie sich das für Ihre nächste Party. So wie es Ureis gibt oder so wie es Urgestein gibt, zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb mit Hämmerlein herauszuklopfen, eine besonders interessante Ruhestandsbeschäftigung droben auf der Alb. Und so wie es Urelefanten gibt, wie drüben im Rosensteinpark, so gibt es eben Urworte der Bibel. Ich-Bin-Worte sind Urworte der Bibel. Diese Bohlen stecken ganz tief im Urgestein der Bibel. Unbeweglich und sicher. Daran kann man sich festmachen. Ich bin. Also, sie gehen auf Jesus zurück. Das ist die eine Vorbemerkung. Und die zweite Vorbemerkung, sie weisen auf Jesus hin. Normalerweise muss das Wörtlein ich im Griechischen nicht besonders extra ausgedrückt werden. Es ist in der Verbalform schon enthalten. Wo es aber ausdrücklich vorangestellt ist, wie hier, liegt der Ton darauf, der eindeutige Ton. Ich bin die Tür, ich bin das Licht, ich bin das Brot. Also nicht, ich öffne die Tür oder ich backe das Brot oder ich bring das Licht, nein, sondern ich bin es, selbst höchstpersönlich. Diese Bohle ist nicht aus Holz, an der wir uns festmachen, sondern diese Bohle ist aus Fleisch und Blut. Jesus hat sich in die Stürme der Welt gewagt. Und im schwersten aller Stürme, dem Todessturm auf Golgatha, ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er selber also ist der sicherste Halt, der Mutmacher par excellence. Alle anderen Mutmacher, von denen wir bisher gesprochen haben und die uns oft schon Mut gegeben haben, das waren alles letztlich nur schwache Zeichen, schwache Hinweise auf den, der einen allein halten kann. Wer sich an ihn hält, ist gehalten. Und wer sich an ihn bindet, ist gebunden. Und wer sich an ihn festklammert, der ist geklammert in Zeit und Ewigkeit. Eigentlich weiß ich gar keinen anderen Mutmacher als diesen Namen Jesus Christus. Der sagt, ich bin die Tür. Er sagt für mich heute Abend so, ich bin die offene Tür, die enge Tür und die vordere Tür, aber ich bin auch die verschlossene Tür. Sehen Sie, er sagt zuerst, ich bin die offene Tür. Wer, wie ich am Anfang sagte, schon manchmal an der See war, der zitterte in den letzten Wochen besonders mit, wenn davon die Rede war oder im Bild gezeigt wurde, wie die Fluten hochgingen, die Deiche sich vollsaugten und zu bersten drohten. Mit unwahrscheinlicher Mühe und für uns unvorstellbarer Kraft ist ja so jenes sogenannte Polderland dem trutzblanken Hans abgetrutzt worden, dem Meer. Und ganz ähnlich müssen wir uns nun einmal die damaligen Schafspferche vorstellen. Die Hirten stellten kein Holzgatter im Viereck auf, so wie droben im Hohenzollern oder an irgendeiner Stelle in unserem Land. Sie trieben da nicht einfach die Herde hinein, schlossen das letzte Loch, legten sich nebenan in den zweirädrigen Karren und genossen ihr Schäferstündchen nach dem Hirtenstress. Damals waren alle Wälle aus Erde aufgeworfen, genauso wie ein Polderland. Und an einer Stelle befand sich eine Öffnung, durch die die Tiere hinaus und hineingehen konnten. Wenn nun abends oder nachts alle Tiere drin waren, dann legte sich der Hirte quer vor den Eingang. Er war in des Wortes wortwörtlichster Bedeutung die Tür. Nur über ihn hinweg ging es hinein oder ging es hinaus. Und liebe Freunde, wenn Jesus die Tür für uns ist, so wie er hier sagt, dann gibt es nichts, was an uns könnte, außer über ihn hinweg oder außerhalb seiner Zulassung. Da mag der Sturm noch so hoch kommen. Da mögen die Wasser noch so hoch steigen. Da mag mir heute Abend das Wasser bis zum Halse stehen. Immer wieder, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen. Jedes Unglück, auch jedes Glück, jedes Leid, auch jede Freude, jedes Weinen, auch jedes Lachen, muss zuerst an ihm vorbei. Das ist der biblische Hintergrund für das Abendlied, das wir gerne hier in Württemberg singen. Hirte deiner Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen mag, sei die Nacht auch auf der Wacht. Sehen Sie, dieses Bild ist mir immer wieder tröstlich. Vor dem Eingang, vor diesem Schutzwall, der ja eine Öffnung hat und dort auf ist, eigentlich auf, auch für alle aufsteigenden Wasser und Stürme. Dort liegt der Herr selbst. Und es kann nur das an mich, was an ihm vorbei oder über ihn hinweg kann. Aber nun müssen wir noch eine Schaufel tiefer graben. Er sieht sich nicht nur als die Tür zwischen drinnen und draußen, sondern auch zwischen droben und drunten. Er kann also nicht nur den Ausgang freimachen, sondern auch den Aufgang. Philipper 2, Vers 8. Durch ihn haben wir den Zugang zum Vater. Jesus erschließt den Weg zu Gott. Kein anderer kann das. Das ist der Absolutheitsanspruch Jesu, auf den wir immer wieder stoßen. Wer diesen Anspruch kippt, der kippt das ganze Evangelium, für das viele unserer Väter gelitten und selbst gestorben sind. Sehen Sie, ich bin die Tür. Ich beobachte gegenwärtig auch innerhalb der Kirche neue Bauarbeiten. Der Eingang wird vergrößert. Dieser Eingang wird vergrößert. Jesus, die Tür, wohl. Aber auch Mohammed, auch Buddha, alle drei oder alle fünf oder alle 50, die liegen miteinander in der Öffnung. So muss man sich das vorstellen. Es gibt eben verschiedene Zugänge und es gibt eben verschiedene Aufgänge. Und das demonstrieren und praktizieren wir im interreligiösen Gespräch. So heißt das heute. Das interreligiöse Gespräch bedeutet, dass ein Paar im Eingang liegen. Jesus dabei, aber die anderen eben auch. Und wer das als intolerant abtut, der hat das alles nicht verstanden, was wir mit dem Absolutheitsanspruch Jesu sagen. Ich möchte es noch einmal erklären, weil mir es so wichtig ist. Sehen Sie, es gibt eine Personen, Intoleranz. Es gibt eine Personenintoleranz. Die heißt, es ist zum Beispiel so, dass gegen jeden Menschen, der um uns herum wohnt, wir tolerant sein müssen. Das ist auch richtig. Das ist Gottes Gebot und Nächstenliebe. Die Personentoleranz verlangt Toleranz von uns. Gegen jeden, der um uns herum wohnt, haben wir tolerant zu sein. Auch gegen den Türken. Auch gegen den Koreaner oder Indonesier. Das ist von Gott geboten. Aber es gibt auch eine Sachtoleranz und dort ist die Intoleranz geradezu verlangt. Wie meine ich das? Stellen Sie sich's vor. Ein Kaufhaus brennt. Panik in diesem Kaufhaus. Ich bin mittendrin. Ich kenne den Ausgang. Ich weiß, wo es hinausgeht. Aber ich kann doch nicht so intolerant sein und sagen, Freunde, das ist der Notausgang. Dort geht's hinaus. Dort ist Trennung. Diese Erfahrung muss doch jeder selber machen. Wir müssen Toleranz üben. Jedem seinen Weg finden lassen. So wird gesagt, liebe Freunde. Und das ist das Falsche. Und das ist das Gefährliche. Es gibt nur einen Zugang zu Gott. Es gibt nur einen einzigen, der in diesem Eingang liegt. Und auf den nicht hinzuweisen, auf den nicht hinzuweisen, das ist Sünde. Wenn wir also sagen, Jesus ist die Tür, Jesus ist die einzige Tür, Jesus ist ihre einzige Tür, hinaus und hinauf. Wenn ich so sage, dann bin ich nicht intolerant, sondern dann bin ich im größten Maße barmherzig mit Ihnen und mit mir. Alles andere hilft dir nicht. Seien Sie wach in den nächsten Jahren an dieser Stelle, an dieser Verbreiterung dieser Tür. Wir kippen damit das ganze Evangelium. Schön. Und nun zweitens, ich bin die enge Tür. Der Begriff weitet sich. Es ist hier nicht nur eben an Stalltüren gedacht, diese Bilder schieben sich übereinander, sondern eben auch an Haustüren. Auch an Haustüren ist hier gedacht. Und nun machen Sie mit mir einen Spaziergang so rund um Stuttgart oder in Stuttgart und schauen sich einmal die Türen an bedeutenden Häusern an. Gehen Sie mit mir zum Beispiel auf die Solitude. Der Dupierre hat er, glaube ich, geheißen. Um 1770 hat für Herzog Eugen dieses Lustschloss erbaut. Und wenn Sie davor stehen, dann gehen Sie die Treppen hinauf. Links und rechts und oben erwartet Sie ein großer Eingang, der hineinführt in die Halle. Dieses Haus, dieses Schloss ist bestimmt durch seine Treppen und die großen Türen. Große Häuser werden durch große Türen auch bestimmt. Und dann gehen Sie mit mir herunter, gehen Sie bitte an großen Haus der Württembergischen Staatstheater vorbei. Erbaut 1910 von Professor Littmann, wieder diese Freitreppen, und ich recht gezählt habe, gleich 7 Türen nebeneinander. Und dann gehen Sie über zum Bahnhof, 1920 erbaut von Albonatz. Nach allen Seiten große Türen, durch die Sie hinaus und hineingehen. Die Häuser sind bestimmt durch große Türen. Und nun ist das Reich Gottes ja nicht nur eine Solitude, nicht nur ein großes Haus, das Staatstheater, nicht nur ein großer Hauptbahnhof, sondern ein Bau mit einem himmelweiten Dach. Größer kann man sich's überhaupt nicht vorstellen. Und wenn große Bauherren große Türen gebaut haben, so muss dieser große Bauherr dieser Welt erst recht eine Riesentür eingefügt haben. Und der, der das Reich Gottes uns zeigt, der, der uns hinführt und sagt, Freunde, dort hinein müsst ihr, der sagt, ich bin die Tür, und fügt hinzu, ich bin die enge Tür. Ich bin die kleine Pforte. Warum? Warum keine großen Türen im Reiche Gottes? Warum die kleinen Pforten? Warum solch kleinkariertes Bauen? Aus drei einfachen Gründen. Man kann in das Reich Gottes nur einzeln eintreten. Man wird dort nicht im großen Haufen mitgezogen. Man wird in dieses Haus nicht mitgeschwemmt, so wie wenn man vor einem Kaufhaus steht zur Zeit des Winterschlussverkaufes. Und dann geht es auf und alles zieht hinein und man wird mitgezogen. Man rudert mit und nachher wühlt man mit. So, weil es eben alle tun, ist man dabei. So wird keiner mitgezogen. Auch nicht mit der Familie. Mit der Familie wird man nicht mitgezogen. Auch nicht mit einer noch so schönen oder lieben Stiftsgemeinde. Niemand wird mit hineingezogen. Es muss jeder einzeln durch die enge Tür. Das tut uns ja so weh, dass wir Kinder nicht mitnehmen können. Das tut ja so weh, dass ich meine Konfirmanden nicht mitnehmen kann. Das tut ja so weh, dass ich nicht eine ganze Bibelstunde hineinbringen kann und sage, Herr, hier hast du sie, hier nimm sie auch an. Nein, jeder Einzelne muss durch die Tür und sagen, Herr, hier bin ich, nur Einzelne gehen hinein. Zum anderen, nur gebeugt, deshalb ist die Pforte klein. Hoch erhobenen Hauptes soll sich keiner trauen, nicht mit stolz geschwellter Brust. Im Reiche Gottes stolziert man nicht hinein wie die Pharisäer, sondern dort geht man und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, nur gebeugt. Und zum Dritten, nur mit leeren Händen. Vollgepackt soll sich auch keiner trauen. Man wankt nicht unter der Last hinein. Vorher wird die Sorge abgegeben. Ich stelle mir es ähnlich vor, wie wenn man im Flugzeug eincheckt. Dann stellt man den Koffer hin und auf einmal ist er nicht mehr da. Er ist einfach schon weg. Und dann gehe ich ohne alles Gepäck hinein. So, Freunde, wird es sein. Natürlich muss ich den Koffer loslassen. Sonst geht er nicht weg. Ich muss ihn hinstellen und sagen, hier ist er. Sie haben Riesengepäck. Manche haben Riesenkoffer. Lassen Sie es doch los mit all dieser Last, Ihrem Haus, Ihrem Geld. Ihren Sorgen kommen Sie nicht hinein. Stehen Sie ab und sagen, Herr, nimmst du weg, trag du's. Man kommt nur so hinein. Und ein Ausleger fügte an dieser Stelle an, die Hirten damals an den Ausgängen hätten abends einen Stock genommen und den ganz tief gehalten, damit die Tiere langsam tun mussten und die Hirten sehen konnten, ob dieses Tier gesund und nicht verletzt ist. Der Hirte will sehen, ob das Tier abends gesund und unverletzt ist. Kennen Sie diesem Lied? Dies Kind soll unverletzt sein. Ihr Hirte, Ihr Herr, der will sehen abends, dass Sie unverletzt sind, dass Sie ruhig schlafen können. Er will Wunden verbinden. So sollen wir hinein durch die enge Tür. Ich bin sie, tretet dort ein. Und drittens, ich bin die vordere Tür. Bauherren großer Häuser, die planen ja nicht nur große Türen vorne, sondern gibt es immer noch andere Eingänge. Und als ich am Sonntag in der Predigt mich an Blankenese erinnerte in Hamburg, da erinnerte ich mich auch an diese ganze Studentenzeit. Das ist ein Zeichen des hohen Alters, wenn man ganz zurückdenkt an die Jugendzeit. Verstehen Sie? Immer, wenn Sie von früher erzählen, sind Sie alt. Und da wohnte ich in diesem schönen Wildvorort in einem Gemüse, genauer in einem Bananengeschäft. War großartig. Wenn es dort übrig geblieben ist und viel übrig geblieben, dann stellten die das immer auf die Studentenbude. Ich war tatsächlich eine umweltfreundliche Entsorgungsanlage. Und samstags bot ich mich manchmal an, dieser Frau, die dieses Geschäft mit ihrer Tochter betrieb, auch zu helfen. Und das war auch notwendig, denn die reichen Leute in dieser Umgebung, die bestellten per Telefon und dann musste man es ihnen bringen. Und so ging ich eben mit meinen Bananenkörben hauptsächlich durch diese Straßen in die Villenhäuser. Und da ging ich natürlich nicht vorne hinein, dort über den roten Teppich, sondern ich musste hinten herein. Hinten herein für Dienstpersonal. Und dort kam einem nicht der Herr Konsul entgegen, sondern die dicke Küchennudel, die mir's abgenommen hat und die mir auch immer wieder oft einen Rest der Küche zugeschoben hat. Sehen Sie, große Häuser, die haben Hintertüren, Seitentüren, Nebentüren, Kellertüren. Und so denken wir, muss es ja auch bei Gott sein. An seinem Hause muss es ganz ähnlich sein. Da gibt's doch ganz sicher nicht nur den Haupteingang, von dem ich eben gesprochen habe, sondern da gibt die Nebentür der guten Werke. Spenden. Die Besuche, die ich gemacht habe, waren doch nicht für die Kass. Blutspunkte sind Sesam, öffne dich für diese Nebentüren. Die Nebentüren der guten Werke, die müssen doch eigentlich genügen, um auch hineinzukommen. Oder es gibt die Seitentür der billigen Gnade. Weil es Jesus das Leben gekostet hat, habe ich ein Freiwillige. Er macht mir das Türchen schon auf, durch das ich schlüpfen kann. Eine Seitentür der billigen Gnade oder die Kellertür für Spätheimkehrer. Die Lebenstage, die sind so randvoll, dass ich einfach keine Zeit hatte und keine Zeit blieb für die Ewigkeit. Aber jetzt bin ich alt geworden und kurz vor dem Ende der Wunsch, selig zu sterben. Der liebe Gott wird schon noch ein Kellertürchen offen halten. Täuschen wir uns nicht, und das ist der Ernst dieser Ich-Bin-Worte. Gottes Bau hat keine Nebeneingänge. Er hat keine Schlupflöcher, er hat keine Hintertürchen. Niemand kann damit rechnen, dass Gott ausgerechnet wegen mir einen Sondereingang aufschließt. Er hat einen Eingang geschaffen. Ohne Schild, Zutritt verboten, ohne Aufschrift only for white people, nur für weiße Leute, ohne Aufkleber, Personaleingang, einen Eingang offen für alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dort müssen wir hineinkommen, dort müssen wir rein. Wer durch die Hintertür steigen will, der versteigt sich. Andere wollten dies tun, aber dies waren die Diebe und Räuber, die sich hineinstehlen wollten und sich das ewige Leben aneignen. Mit ihnen habt nichts gemein, sagt dieser Herr. Diebe und Räuber sind heute solche, die sagen, es geht auch ohne Jesus hinein. Zum Beispiel die Esoteriker. Esoteriker sind nach dem Neuen Testament Räuber. Oder Pantheisten, die sagen, über Natur komme ich schon hinein. Pantheisten sind Räuber und Diebe. Es gibt nur diesen Haupteingang, Jesus, die enge Pforte, durch die ich gehen muss. Ich bin die Tür aber, und das ist das Letzte, ich bin die verschlossene Tür. Auch das schwingt hier mit und darf nicht überhört werden. Sehen Sie, klar, wir denken immer an offene Türen. Und ich denke, wenn irgendwo ein Bau steht und die Türen sind geschlossen, so wissen wir, das ist immer nur für eine bestimmte Zeit. Während der Bauzeit sind Türen geschlossen, aber dann gehen sie ja wieder auf. Geschlossene Türen sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Aber hier ist es nicht eine Frage der Zeit. Heißt hier, alle Bauherren bauen Türen, die nicht für immer ins Schloss fallen, aber Gott baut Türen, die eines Tages für immer ins Schloss fallen. Jesus erinnert an dieser Stelle an die Sitte, die zu Beginn eines Festes damals herrschte, dass zu Beginn eines Festes die Haustüren geschlossen wurden. Wenn die Kerzen angezündet und wenn die Musik intoniert war und das Fest begann, dann wurden die Türen zugemacht und verschlossen. Einige hatten sich verspätet und keuchten heran, nahmen das letzte Treppchen und klopften. Aber drinnen die Stimme, ich kenne euch nicht. Die Gäste schnappten nach Luft und schüttelten die Köpfe zogen die Einladung heraus und trommelten. Aber hören Sie mal, was fällt denn Ihnen da drinnen ein? Sie können doch nicht, wir sind nicht irgendwer, wir sind ja extra eingeladen, wir gehören dazu. Hier ist das Büttenpapier, nun machen Sie keinen Unsinn und schließen mal schnell auf. Aber die Stimme, die sagte, ich kenne euch nicht. Und sie lassen nicht los. Sie lassen nicht los. Sie wollen hinein,
aber es ist zu. Liebe Freunde, das ist der Ernst dieses Wortes, das mir schier den Atem nimmt. Dass es die Tür einmal ins Schloss fällt. Es gibt ein zu spät. Verspätete werden kommen und klopfen. Wir sind eingeladen worden, doch damals, in der Bibelstunde, damals beim Gottesdienst in Stifts. Wir haben das schon verstanden, was der Prediger damals gesagt hat. Hier sind die Papiere und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Verspätete werden kommen. Wir sind doch gar nicht ausgetreten. Wir haben unsere Steuer bezahlt. Ich kenne euch nicht. Herr, wir waren einmal 5 Jahre lang bewährte Mitarbeiter in der Gemeinde und gehörten sogar zum Mitarbeiterkreis. Ich kenne euch nicht. Kennen Sie noch den Ernst des Evangeliums? Wenn mein Nachbar sagt, ich grüße Sie nicht, das ist schlimm. Und wenn mein Kind sagt, ich mag dich nicht mehr, dann ist das schlimmer. Und wenn meine Frau sagt, ich liebe dich nicht mehr, dann ist das am schlimmsten. Aber am allerschlimmsten ist, wenn dieser Herr sagt, ich kenne dich nicht. Wenn dieser Herr sagt, ich kenne dich nicht, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Kennen meint die innerste Gemeinschaft, das Festhalten aneinander. Wer so an ihm bleibt, der hört, ich kenne dich. Das wäre der größte und schönste Augenblick meines Lebens. Und ich rechne damit, nein, ich bin gewiss, dass in jener letzten Stunde, in der mich der Herr ruft, und ich vor der letzten Tür stehe, ich jene Stimme hören darf. Eisler, ich kenne dich. Lassen Sie uns darum ringen und beten, dass der Herr uns kennt. Alles andere ist umsonst. Wir wollen beten. Vater, darum ringen wir an diesem Abend, dass du unseren Namen in dein Gedächtnis schreibst, dass dieser Name nicht verloren geht, auch wenn wir verloren sind und immer wieder verlieren wir uns, Herr. Du kennst ja unsere Sorgen und kennst unsere Arbeit, Verzweiflungen. Unsere Ängste vor dem, was wieder morgen kommt. Herr, vergiss und vergiss unseren Namen nicht. Und vergiss den Namen nicht unserer Kinder. Vergiss den Namen nicht unserer Kranken und Alten. Vergiss den Namen nicht, die um deines Namens willen heute Nacht leiden. Vergiss den Namen nicht derer, die in der Hoffnung auf dich starten. Herr, halt uns fest. Amen. Nun lassen Sie uns singen vom Lied 570. 570, 8 bis 10. 570, 8 bis 10.
Am Ausgang liegen noch einmal solche roten Zettel, die Einladungen, die letztes Mal ausgegangen sind. Islam, Umgang mit Muslimen. Ein Seminar am Samstag, 4. März. Auch Karten für die Vesperkirche, Gutscheine für die Vesperkirche können wieder anschließend erworben werden. Und nun gehen Sie unter dem Segen und dem Frieden Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Seien Sie von Gott behütet, Gott befohlen.